Genau, vor 2 Wochen waren wir ja auf der Gemeindefreizeit, deswegen keine Bibelstunde freitagsabends. Wir müssen also 4 Wochen zurückgehen. Ich habe die Blätter nochmal hergeholt vor 4 Wochen, dass wir da kurz anknüpfen können. Und ich hatte dem Clemens vor 4 Wochen versprochen, wir werden heute mit Matthäus 2 fertig. Der Clemens hat gelacht und hat gesagt, das schaffst du eh nicht. Er hat recht behalten. Aber heute gehe ich davon aus, dass wir es schaffen, Clemens, ganz vorsichtig. Genau. Ich würde gerne nochmal den letzten Abschnitt aus Matthäus Kapitel 2 mit uns lesen. Das heißt, dass wir einfach lesen, Matthäus 2. Und wir haben ja das letzte Mal gelesen von Vers 13 bis Vers 23. Dürfen wir gerne reihum lesen, jeder 1, 2 Verse, bis wir halt durch sind. Ich fange einfach mal an. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht zu sich und zog hin nach Ägypten.
Und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war, wurde er sehr zornig und schickte aus, ließ alle Kinder in Bethlehem und in der ganzen Gegend töten, die zweijährig und darunter waren, entsprechend der Zeit, die er genau von den Weisen erkundet hat.
Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen.
Da aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef im Traum in Ägyptenland, und sprach: Stehe auf und nimm das Kind und seine Mutter zu dir, zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kinde nach dem Leben bestanden.
Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel.
Als er aber hörte, dass das Ach hinaus über Judäa herrschte, anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegend von Galiläa.
Dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden soll.
Super, vielen Dank, bis dahin. Wir haben das letzte Mal dann schon gesehen, dass wir diesen Schlussabschnitt in Kapitel 2, haben wir das letzte Mal ja schon unterteilt in diese 3 Blöcke, oder? Verse 13 bis 15, 16 bis 18 und 19 bis 23 und haben gesehen, gell, dass jeder dieser Abschnitte immer endet mit was? Womit endet jeder dieser Abschnitte?
Dass es erfüllt
wurde. Jawohl, dass es erfüllt wurde. Sehr gut, oder? Und das ist der Kerngedanke sozusagen auch von diesem letzten Abschnitt. Darum geht es, oder? Dass man sieht, dass erfüllt wurde. Warum schreibt Matthäus das? Was haben wir nochmal vor Augen? Für wen hat Matthäus denn sein Evangelium geschrieben in erster Linie? Für die Juden, oder? Ganz genau. Und es sind 2 Dinge, wenn es um dieses erfüllt geht, die uns wichtig sind, oder? Was sind die 2 Dinge, die wir lernen? Das erste.
Das eintritt, was gesagt
hat. Jawohl, das eintritt, was Gott gesagt hat, oder? Und wir werden gleich nochmal tiefer einsteigen. Das Interessante ist, ganz egal, oder? Wie sehr das alles auch angegriffen wird in diesem Abschnitt, oder? Gott kommt mit seinem Plan immer ans Ziel. Und es darf uns auch ein großer Trost auch in unserem Leben sein. Ja? Gott kommt an sein Ziel, oder? Er kommt ans Ziel mit dieser Welt, oder? Er hat ein Ziel mit dieser Welt, oder? Er kommt auch ans Ziel mit uns in dieser Welt. Gell? Er hat versprochen, wenn wir an Philipper 1, Vers 6 denken, da heißt es, dass der in euch das gute Werk angefangen hat. Jawohl, der wird es auch vollenden auf den Tag Christi. Und der Paulus schreibt an dieser Stelle: Ich bin überzeugt, da steht im Griechischen Paito, und Paito heißt wirklich überzeugt sein. Ich bin überzeugt, dass der in euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird auf den Tag Christi. Das ist herrlich. Ja? Das dürfen wir wissen. Das heißt, Jesus kommt ans Ziel, so wie er es versprochen hat, mit uns, mit der Welt. Gell? Er erfüllt das, was er gesagt hat. Und ganz besonders wichtig, und deswegen macht Matthäus natürlich das so oft im Matthäus-Evangelium, Es geht darum auch, dass die Juden sehen, Jesus Christus selber ist Erfüllung der Schrift, oder? Ist genau der, den die Schrift angekündigt hat. Und da haben wir schon gesehen, gell, dass gerade in diesem Abschnitt im Kapitel 2, und da werden wir heute nochmal ein bisschen hineinschauen, die Verse, wir haben das letzte Mal gesehen, diesen Vers, oder wo es sagt denn, dass erfüllt wurde, was durch den Propheten gesagt ist, aus Ägypten werde ich meinen Sohn holen. Und dann haben wir diesen Vers angeschaut und festgestellt, naja, von wem redet der Hosea denn da eigentlich? Von wem? Redet er da von Jesus? Da redet er erstmal vom Volk Israel, oder? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn geholt, oder? Und dann haben wir gesehen, aber da ist eine Analogie in der Bibel auch vorhanden. Es gibt Prophetien, die deuten direkt auf Jesus. Und dann haben wir gesehen, dass es immer wieder diese wunderschönen Analogien gibt, oder? Da haben wir uns ein paar auch angeschaut, wenn wir uns erinnern, das letzte Mal, wo wir diese herrlichen Analogien sehen, wo einfach die Bibel auch in dem, was geschieht, bildhaft schon von dem spricht, was Jesus für uns tut, gell? Wenn wir da beispielsweise uns erinnern an die Geschichte mit Salomo, oder? Als den zweiten Sohn und den ersten Sohn von David, ne? Der erste Sohn von David unter Bathseba, der gestorben ist, gell? Unschuldig gestorben, warum? Wegen der Sünde des David. Und dann haben wir gemerkt, das ist ein Bild auf den Sohn, der unschuldig stirbt für unsere Sünde, gell? Eine Analogie, oder? Und dann kommt der Salomo als zweiter Sohn und Salomo heißt, wissen wir es noch? Mann des Friedens, ne? Also mein Pendant im Hebräischen sozusagen, ne? Also der Mann des Friedens, wunderbar, gell? Und warum hat David den Mann des Friedens genannt? Dieser Sohn durfte leben. Und der David wusste, jetzt ist Frieden mit Gott. Warum war Frieden mit Gott? Weil der unschuldige erste Sohn gestorben war. Ne? Und 1000 Jahre später starb wieder ein unschuldiger Erstgeborener. Eine Analogie. Dann haben wir noch ein, zwei solche Analogien hier angeschaut. Und das ganz herrlich, auch diesen Blick dürfen wir kriegen, wenn wir die Bibel lesen. Wir lesen die Bibel in ihrem Kontext. Das hat immer ein Ziel, einen Gedanken. Und dann entdecken wir aber auf einmal, wie herrlich sich immer wieder auch in diesen Analogien das entfaltet, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Und dann sagt der Herr Jesus in Johannes 5, die ganze Schrift tut was? Zeugt. Jawohl. Zeugt von was?
Von ihm.
Von mir, sagt Jesus. Genau, super, jawohl. Gell? Das heißt, die ganze Schrift ist voll. Und das können wir finden. Und ich kann uns da nur ermutigen, wenn ihr Bibel lest, achtet darauf. Na, dürfen wir darum beten, dass Jesus uns einen Blick schenkt, auch genau für diese Dinge. Wir werden in so vielen Sachen das finden, na, wie auch in Analogien, das, was Jesus am Kreuz getan hat, vorher geschattet ist. Na? Wunderbar. So, dann haben wir gesehen, dieses Erfülltsein. Na, dann haben wir gesehen, es gibt einen Unterschied. Bei dem zweiten erfüllt, wissen wir das noch, gell? Dann haben wir gesehen, da heißt es, bei dem ersten heißt es im Vers 15, im Vers 13, 15, Entschuldigung, genau, damit erfüllt würde. Dann haben wir gesehen, im Vers 23 heißt wieder, damit erfüllt würde. Und im Vers 17 heißt es,
da wurde erfüllt,
gell? Dann haben wir uns drüber überlegt, warum steht da nicht, damit erfüllt würde, sondern da erfüllt wird. Ist auch wirklich im Griechischen, steht es so da. Warum? Was meint ihr? Bitte?
Also
richtig. Um was geht es nämlich da, um welches Ereignis? Um den Kindermord, oder? Das ist ja nicht Gottes Wille gewesen, dass der Herodes die Kinder ermordet. Wenn jetzt der Autor geschrieben hätte, damit erfüllt würde, dann würde das den Eindruck erwecken,
Gott hat das schon geplant.
Gott hat den Kindermord geplant. Na? Hat er aber nicht. Aber Gott hat den Kindermord. Er hat es gewusst, dass es geschieht. Und er hat es mit eingebaut in seinen Heilsplan. Das ist gewaltig. Oder? Und das erleben wir auch immer wieder in der Schrift. Na, da ist ein Josef, oder? Was passiert mit einem Josef, als er da zu seinen Brüdern kommt? Der wird in den Brunnen geschmissen, oder? Und dann kommt die Karawane vorbei und die wird den Josef, die wird ihn kaufen, aber was wird die Karawane? Die wird dem Josef zur Rettung, die Karawane. Ne? Als die Brüder diese Karawane sehen, kommen sie auf die Idee, wisst ihr was? Wir versündigen uns da nicht weiter an unserem Bruder, als ob das eine noch viel besser wäre wie das andere. Ne? Wir verkaufen den einfach als Sklave. Ne? Aber dann klebt nicht das Blut an unseren Händen. Ne? Dann merkt man, die haben gar nicht verstanden, um was es wirklich geht. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, diese Karawane, wann hat die sich denn auf den Weg gemacht?
Schon viel länger.
Schon viel länger, oder? Versteht, Gott hat das Ganze in Bewegung gesetzt, oder? Und die Karawane kommt genau an diesem Zeitpunkt dort vorbei und Gott gebraucht das Ganze in seinem Heilsplan, um zu seinem Ziel zu kommen. Das ist gewaltig, oder? Verstehen wir uns, so erleben wir das immer wieder, das ist herrlich. Auch mit den dunklen Ereignissen, mit den scheinbar dunklen Ereignissen auch unseres Lebens. Gott hat das ja alles vorher gewusst. Und jetzt hat er versprochen, dass denen, die ihm lieben, was wird passieren? Römer 8. Jawohl, denen wird alles zum Besten dienen. Muss ich das immer sehen können, Olga?
Nein.
Die Olga schüttelt den Kopf. Na, natürlich nicht, oder? Ich sehe, aber ich darf eins, ich darf lernen, das einfach zu vertrauen, zu glauben, oder? Na, da gibt es dieses herrliche Lied von dem Herbert, glaube ich, Herbert Sack hieß er, oder Georg Sack, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ne? Das war dieser Soldat, der in Stalingrad gefallen ist und in seiner Brusttasche hat man ein Lied gefunden. Das hat er geschrieben dort in Stalingrad. Ne? Kann man mal googeln, das heißt, dass Gott nie einen Fehler macht. Das hat dieser Mann geschrieben, in der Hölle von Stalingrad. Ne? Und da geht es darum, dass wir manchmal wirklich verzweifeln, weil wir gar nicht mehr verstehen, all diese dunklen Dinge, die in unserem Leben geschehen. Und dann darf ich eins immer wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Das ist Glaube. Der Mann hat es nicht gesehen, oder? Der hat es einfach nur geglaubt. Und Helmut Thielecke hat mal sehr schön ausgedrückt, da beginnt echter Glaube, wo ich auf die Frage nach dem Warum keine Antwort mehr kriege. Und diese Stunden gibt es, oder? Die gibt es im Leben der Gläubigen, ganz genauso wie bei allen anderen Menschen. Und wir wünschen uns so sehr dann eine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Eine Antwort, mit der wir als Mensch was anfangen können. Aber manchmal ist es so, dass Gott uns nur eine Antwort gibt, nämlich welche? Warte. Was noch? Vertrau mir. Vertrau mir, dass meine Wege gut sind. Dass sie die besten sind. Und das ist nicht einfach, oder? Er hat einen anderen Maßstab, ganz genau, oder? Als die Welt, ja. Genau, einen anderen Maßstab als die Welt, gell? Und wir dürfen anfangen, mit seinem Blick auch unser Leben und die Welt zu sehen. Aber das ist nicht immer einfach. Aber da darf er uns verändern. Gell? Und darum geht es auch heute, na? Dass er eben hier nicht damit erfüllt wurde, sondern da erfüllt. Ja? Oder wie, da wurde erfüllt. Na, das heißt, da wird deutlich, es war nicht Gottes Plan, aber Gott baut selbst dieses schlimme Ereignis mit ein. Gell? Ein anderes schlimmes Ereignis haben wir das letzte Mal schon angeschaut, gell? Das Gott mit eingebaut hat in seinen Heilsplan, das war der Verrat an ihm, oder? Der Judas. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten wird, aber hat Jesus den Judas gezwungen, ihn zu verraten? Nein. Ne? Es gibt ja dann manchmal ganz sonderbare Theologie, ne, die dann davon spricht, dass Judas ja der eigentliche Held ist und das war der einzige Jünger, der Jesus wirklich verstanden hat, weil er ja dafür gesorgt hat, dass Jesus am Kreuz für uns sterben kann und so weiter. Ist natürlich völlig absurd sowas. Ne? Habt ihr noch nie gehört? Oh, seid in guten Kreisen unterwegs. Ne? Also, das gibt's. Das ist natürlich Blödsinn. Ne? Richtig, und dann hätte er gar nicht uns erlösen können, so ungefähr. Und deswegen kommt der Judas auch in den Himmel und so weiter. Ne? Ungeachtet der Dinge, dass ja der Herr Jesus selber sagt, es wäre ihm besser, nicht geboren worden zu sein. Ne? Das heißt, am Ende ist der Judas für das, was er tut, vor Gott allein verantwortlich. Und das gilt für jeden von uns. Wir sind verantwortlich vor Gott für das, was wir tun. Aber Gott hat gewusst in seinem Vorherwissen, da wird dann der Begriff Vorherwissen gebraucht, und da merke ich schon, Vorherwissen bei Gott bedeutet nicht vorher bestimmt. Das muss ich unterscheiden. Dieser Begriff Vorherwissen in der Bibel bedeutet eben nicht, kann man alle Stellen mal dazu raussuchen, das wird ja gerne missbraucht manchmal, und man sagt, dieses Vorherwissen Gottes ist auch ein Vorherbestimmen, das ist biblisch nicht korrekt. Und es sind nicht viele Stellen, aber die könnt ihr einfach alle raussuchen dazu, und dann findet man raus, Vorherwissen bedeutet einfach Vorherwissen. Er hat es vorher gewusst. Aber er hat den Judas nicht dazu bestimmt. Aber weil er es gewusst hat, hat er es in seinen Plan mit eingebaut. Gell? Und es darf unser auch großer Trost sein im Leben. Gell? Gott weiß um alle Dinge, die noch kommen werden. Und er hat versprochen, dass sie uns zum Besten dienen werden. Nun, das waren so ein bisschen ja die Gedanken, die wir das letzte Mal dann auch schon geteilt hatten. Wir hatten uns dann ja noch ein bisschen beschäftigt, auch mit dem Thema des Traumes, weil der ja mehrmals vorkommt in diesem Abschnitt, und haben festgestellt, gell? Traum ist ein Mittel, das Gott gebraucht hat. Wo vor allem? Im Alten Testament. Und deswegen ist es interessant, wenn wir im Neuen Testament mal das Wort Traum suchen, in einer Konkordanz stellen wir fest, es kommt nur noch wo vor? Im Matthäusevangelium und dann einmal noch in der Apostelgeschichte. Ja? Und dann haben wir festgestellt, Matthäusevangelium war ja das erste Evangelium, das geschrieben wurde. Das ist der Übergang vom Alten ins Neue Testament. Das Alte Testament war eine Zeit, wo Gott Träume gebraucht hat, oder? Und jetzt findet ein Übergang statt. Und dann haben wir festgestellt, die Träume im Matthäusevangelium, gell? Konzentrieren sich auf wen? Kriegen wir es noch zusammen? Wer hatte die Träume? Bitte? Auf Jesus? Jawohl, aber wer hatte die Träume ganz konkret? Josef, sehr gut. Na? Vier Träume hatte der Josef. Drei Träume der Josef, einen, die Weisen und einen, die Frau, richtig, von Pilatus. Genau, ne, die Frau von Pilatus, oder? Und wir haben dann festgestellt, dass natürlich nirgendwo in der Bibel steht, dass Gott nicht mehr durch Träume redet. Und natürlich kann Gott auch heute noch einen Traum gebrauchen, aber schon beim Apostel Paulus haben wir dann festgestellt, ist der Traum sowas Seltenes, oder? Als er den Traum hat, Apostelgeschichte 16, da steht er morgen auf und sagt doch, ha, ich habe geträumt und jetzt machen wir. Was macht er? Er war sich nicht sicher und er nimmt die anderen Brüder und berät sich mit ihnen. Na, das heißt, selbst für einen Paulus war jetzt ein Traum schon etwas, ja, etwas, genau, etwas Unsicheres, etwas Seltenes. Na? Verstehen wir? Und dann haben wir festgestellt, es wird immer weniger. Warum? Was haben wir jetzt bekommen? Das hatten, jawohl, super, danke Max. Wir haben den Heiligen Geist und wir haben das vollkommene Wort Gottes. Gell? Und natürlich kann Gott in einer bestimmten Situation auch noch einen Traum gebrauchen, vielleicht auch in einem kulturellen Umfeld, gerade bei Muslimen, wo Träume sehr hoch geachtet sind, erlebt man in den Bekehrungsgeschichten immer wieder, dass das dann auch erzählt wird, dass sie einen Traum hatten. Aber dieser Traum führt immerhin zu Jesus. Gell? Und dann hört es auch auf. Na, wenn ich Gottes Wort habe, brauche ich die Träume so nicht mehr. Ne? Müssen wir Gott überlassen, wo er es macht, aber wenn jemand ständig Träume hat, und in manchen Kreisen sind ja permanent Träume am Werk, ne? Dann stellen wir fest, naja, wenn nicht mal mehr die Apostel schon permanent Träume hatten, und wir sehen, dass das da schon immer weniger wird, dann können wir heute nicht aufstehen und sagen, jetzt träumt es uns dauernd. Ne? Also, verstehen wir, in manchen Kreisen haben sie ja Träume am Fließband. Ja? Dann muss man sich die Frage anders stellen irgendwann und fragen, was ist der wahre Hintergrund hinter diesen Träumen. Das haben wir auch gesehen. Nun, hier am Anfang des Matthäus-Evangeliums ganz besonders gebraucht Gott an dieser Schnittstelle zwischen Alt und Neu auch dieses Medium der Träume nochmal ganz intensiv, haben wir gesehen, um seinen Willen bekannt zu machen. Und das Schöne ist, was tut denn ein Josef nach seinen Träumen? Der macht das. Gell? Viermal träumt ihm und er macht das. Ne? Der träumt, er soll die Maria zur Frau nehmen und er steht auf und tut's, oder? Er träumt, oder? Der Engel des Herrn kommt im Traum zu ihm und er, hier, geh nach Ägypten und er tut's, oder? Und dann kommt er wieder und sagt, geh wieder nach Hause nach Ägypten, aus Ägypten und er tut's. Und dann ist er zurück in Israel und dann hat er Angst, haben wir gerade gelesen, vor dem Archelaus, das war der Sohn von Herodes dem Großen. Und dann spricht Gott wieder durch einen Traum zu ihm und der Josef tut's. Gell? Also viermal träumt der Josef. Ne? Und er tut genau diese Dinge. Nun haben wir das letzte Mal dann diesen ersten Traum noch ein bisschen betrachtet. Wir waren dieser Gang nach Ägypten. Gell? Und wir haben gesehen, neben all den herrlichen Dingen, das ist etwas, was Maria und Josef von Anfang an lernen. Wer mit Jesus verbunden ist, was kommt auf den unweigerlich zu? Verfolgung. Oder? Paulus sagte später im Timotheusbrief, oder? Da steht alle, die Jesus Christus nachfolgen werden, Verfolgung leiden. Oder? Da gibt es keine Ausnahme. Na, die schaut unterschiedlich aus. Jetzt denken wir nur an den Halit, was er gerade erlebt hat. Das ist eine gewaltige Welle, die da über ihn gegangen ist. Ne? Der muss dann nicht um sein Leben fürchten, oder? Aber das, was er erlebt hat, ist schwer. Das schmerzt, das tut weh. Das ist was wirklich, wirklich schwer wiegt. Das ist Verfolgung. Das ist Bedrängnis.
Aber wo werden wir verfolgt?
Ja, du, also mehr, genau, wo werden wir verfolgt? Ne? Manchmal passiert uns vielleicht, Eugen, wollte ich gerade was sagen.
Ich habe mal, Roger Liebe hat es mal übersetzt, auch mit, also da gibt es mehrere Wörter dafür, Verfolgung, Verlachung, auch Auslachung, also es ist auch nur, wenn man verlacht wird,
genau.
Mit den Kollegen, Freunden,
genau.
Oder
ja.
So, das zählt auch schon zu diesem Wortstamm.
Ja, genau, ja, das ist ein großer Wortstamm, ja. Genau, du wirst ja, genau, das ist wie auch im Halit jetzt passiert ist, oder? Dass sie über ihn herfallen, dass sie über ihn herziehen, ne? Und das ist genau das, was wir auch erleben, oder? Nicht überall, oder? Es gibt auch Menschen, die freuen sich, wenn man ihnen das Evangelium bringt, aber es gibt auch viele Menschen, die tun das nicht, oder? Oder wir kommen in der Arbeit vielleicht in eine Schwierigkeit, ne? Da verlangt vielleicht der Chef von einem, dass man für ihn lügt am Telefon, ne? Er ist nicht da und dann sagt die christliche Sekretärin, das mache ich nicht, oder? Oder ich denke an meine Schwester. Na, die hat mir eine interessante Geschichte erzählt, wo sie sich entschieden hat, sich taufen zu lassen. Die war ja in einem evangelischen Kindergarten. Dann hat der Pfarrer zu ihr gesagt, Frau Kettner, wenn Sie sich taufen lassen, dann, nein, evangelischen. Ja, dann werden Sie gekündigt. Na, das ist Verfolgung. Na, und das passiert uns auch schon in Deutschland. Gell? Also.
Oder dass man sagt, also, mit der wird
Die spinnt, genau, jawohl. Genau, also, na, und da gibt es unterschiedliche Ausmaße, sage ich mal. Gell? Verfolgung ist nicht immer, dass mir einer mit dem Schwert hinterherläuft und mich im Kopf kürzer machen will. Also es beginnt schon auf anderen Ebenen. Gell? Ganz genau. Und das ist das, was Josef und Maria von Anfang an erleben. Gell? Mit diesem ersten Abschnitt, Verse 13 bis 15. Ja? Gut, jetzt gehen wir hinein in den zweiten Abschnitt, ab Vers 16. Was passiert hier? Vers 16 bis 18. Was geschieht hier in diesem zweiten Abschnitt? Verse 16 bis 18. Ja, das ist der Kindermord von Bethlehem. Gell? Das ist der Kindermord von Bethlehem. Und wie kommt es denn dazu? Was steht denn hier? Womit beginnt dieser Abschnitt?
Weil er sich betrogen fühlte von den Weisen, die nicht wieder zurückgekommen sind.
Jawohl. Der Herodes fühlt sich betrogen. Und was wird er jetzt? Was? Bitte? Sauer, ja, was steht hier?
Zornig.
Zornig, oder? Sehr. Jawohl, sehr zornig. Na, beim anderen steht er grimmte. Ne? Der wird sehr zornig. Und jetzt erleben wir etwas ganz Dramatisches. Was passiert in der Folge? Er lässt alle Kinder in seinem Gebiet, also in diesem Gebiet um Bethlehem, alle Kinder, alle männlichen Kinder im Alter bis 2 Jahre töten. Das ist eine furchtbare Geschichte, oder? Wenn man da mal ein paar Minuten drüber nachdenkt, das ist etwas wirklich Furchtbares, etwas wirklich Schreckliches, was hier geschieht. Was war der Auslöser?
Dass die Weisen gefragt haben, wo der König
ist. Genau. Das heißt, der Herodes wusste drum, da kommt ein König, oder? Das Verrückte ist, wen holt der Herodes dann? Die Weisen hatten eine Frage an ihn, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, die haben gefragt, wo soll er denn geboren werden? Was macht jetzt der Herodes? Er holt die Schriftgelehrten. Das heißt, wovon ist der Herodes überzeugt?
Dass es wahr ist.
Dass der die Macht verlieren wird. Aber wovon ist er noch überzeugt, wenn er die Schriftgelehrten holt?
Dass es richtig sein muss.
Was richtig sein muss?
Ja, dass der König der Juden geboren wird.
Jawohl.
Dass die Schrift wahr ist.
Dass die Schrift wahr ist, oder? Genau, sie haben alle recht gehabt, ne? Deshalb passt alles zusammen. Dass die Schrift wahr ist, davon ist er überzeugt, der Herodes. Das heißt, was weiß er damit aber auch? Wer ist dieser neugeborene König? Das ist der Messias. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Das heißt, in seinem Wahn stellt sich der Herodes letztlich gegen wen? Gegen Gott selbst. Das finden wir im Alten Testament auch schon, oder? Denkt mal an den Saul. Was macht denn der Saul mit dem David?
Der verfolgt ihn.
Und als der David ihn in der Höhle, na, da geht der Saul auf die Toilette, und der David schleicht sich von hinten an, und der Saul war mit seinem Geschäft so beschäftigt, dass er das nicht gemerkt hat. Ja, und als er die Höhle wieder verlässt, tritt hinter ihm plötzlich der David ans Licht. Und da schon sagt ihm der Saul was? Dass er weiß, dass er der König werden wird. Der weiß, dass es der König. Und später sagt er es nochmal und sagt ihm wirklich auch, du bist, ne? als er nachts in das Lager eindringt, der David, und dem Saul den Speer und den Krug klaut, oder die an seinem Kopfende stehen. Und dann sagt er zu ihm, der Saul danach, dass Gott ihn eingesetzt hat als König. Und was tut er trotzdem? Er verfolgt ihn trotzdem. Er kämpft trotzdem gegen ihn. Oder wir denken an die Hure Rahab. In Jericho. Was erzählt die den Kundschaftern?
Ja, dass alle Angst haben.
Dass alle Angst haben, warum?
Weil sie erkannt haben,
dass Gott mit diesem Volk ist, oder? Die haben das mitbekommen mit der Teilung des Jordan. Die wissen um die Wunder in Ägypten, oder? Davon ist die Rede. Die wissen, da ist der lebendige Gott auf der Seite Israels und sie treten trotzdem gegen ihn an. Das ist völlig irrsinnig, oder? Das ist ähnlich, wie wenn der Gerald heute sagt, ich bin so ein guter Boxer, ich gehe mal mit Mike Tyson eine Runde in den Ring. Ne? Die Saskia würde ihm sagen, lieber Gerald, lass das mal lieber bleiben. So viel Pflaster haben wir zu Hause nicht, ne? Und so viel Coolpex, wie wir dann brauchen werden. Ne? Verstehen wir? Das ist aussichtslos. Ne? Aber er tritt trotzdem in den Kampf gegen Gott. Das ist schockierend. Wie kommt denn das? Denkt mal an den Pharao, bei dem ist es ja auch so. Und, jawohl, dann. Jawohl. Er ist überzeugt, aber man kann eigentlich gar nicht überzeugt sein, dass man gegen Gott siegt. Wenn man mal genau darüber nachdenkt, wie soll das funktionieren? Gell? Und da kommt genau der Punkt, warum sind die überzeugt? Das ist das verhärtete Herz. Und wenn wir bei dem Pharao uns die Geschichte einmal anschauen, der weiß es ja am Ende auch, oder? Der bittet ja sogar, dass sie ihren Gott bitten, oder? Denken wir nur an die Plagen, wie die Plagen über Ägypten hereinbrechen. Da ist die erste Plage ist Wasser zu Blut. Da kommen die Magier des Pharao und machen dasselbe. Na, die zweite Plage, denn die Frösche, überall kommen die Frösche. Na, selbst im Brotbacktopf, überall, na, überall sind Frösche. Na, furchtbare Geschichte, da kommen die Magier des Pharao und machen dasselbe. Na, Frösche rufen, das kann der Satan auch. Die dritte Plage, sie schlagen den Stab auf den Boden und was passiert? Aus dem Sand werden Fliegen oder Mücken, oder? Und an der Stelle treten die Magier vor den Pharao und sagen, ja, das ist der Finger Gottes, sagt. Wir haben begriffen, oder? Das können wir nicht, wir können nicht aus toter Materie Leben machen, das kann der Teufel nicht. Kann er nicht. Das ist ein Zeichen Gottes. Und spätestens ab diesem Moment weiß der Pharao, dass er mit dem lebendigen Gott ringt. Und er bittet ja sogar, der muss ja dann auch bitten. Na, die Magier können zwar die gleichen Wunder tun, aber was können sie bei keinem der Wunder tun? Rückgängig machen. Bei keiner der Plagen können sie es rückgängig machen, oder? Immer muss es der Gott, den Mose und Aaron anbeten tun. Und immer müssen Mose und Aaron für ihn zu Gott bitten. Und man fragt sich, wie kann das passieren, dass ein Mensch so mit Gott im Kampf ist? Das ist ein Irrsinn. Ne? Das ist jetzt, da ist noch Mike Tyson und Gerald Schmidt. Das ist noch eine überschaubare Nummer. Ne? Vielleicht, wenn der Gerald die gute Taktik wählt, hat er unter Mike Tyson schlecht geschlafen hat. Vielleicht gibt's nicht so. Das Ohr abbeißen, genau. Kleb deine Ohren an und schau, dass du seins erwischt. Ne? Genau. Also da gibt es vielleicht eine Chance, dass irgendwas noch klappt. Außerdem ist Mike Tyson recht alt, also Gerald, die Chancen steigen. Na, aber wir sehen, gegen Gott, das ist völlig irrsinnig. Wie kommt es dahin? Du hast was erwähnt, Olga.
Ja, dass das Herz verhärtet.
Das Herz ist verhärtet. Aber wie kommt es zu einem verhärteten Herzen? Wie kommt das? Wie kommt es beim Pharao zu einem verhärteten Herzen? Und das ist beispielhaft für jeden Menschen. Wie kommt es zu einem verhärteten Herzen? Was zeigt uns die Bibel? Warum ist das Herz des Pharao verhärtet?
Die ersten fünf Male hat er selbst verhärtet.
Jawohl. Ja, bei den ersten fünf Plagen verhärtet er selbst. Insgesamt, man kann das mal, das ist ganz interessant, man kann das mal, diesen ganzen Text, wenn man studiert, da gibt es im Hebräischen drei verschiedene Worte, die gebraucht werden für diese Verstockung oder die Verhärtung. Und insgesamt kommen diese drei Worte in Summe 20 Mal in diesem Abschnitt vor. 10 Mal ist die Rede davon, dass der Pharao sein Herz verhärtet und 10 Mal ist die Rede davon, dass Gott sein Herz verhärtet. Und von den Plagen 1 bis 5 ist es immer der Pharao, der es tut. An der 6. Plage ist es Gott und bei der 7. Plage ist es das letzte Mal der Pharao. Ab der 8. Plage bis zum Ende ist es dann immer Gott. Das heißt, wo beginnt die Verhärtung eines Herzens?
Bei sich selber.
Bei mir selber. Verstehen wir? Ein Mensch kann nicht von sich selber aus umkehren zu Gott, oder? Gott spricht in ein Leben hinein, aber das tut er beim Pharao. Er begegnet dem Pharao, oder? Mit all diesen Dingen, die er jetzt erlebt. Das heißt, Gott spricht in das Leben des Pharao hinein. Und wenn es an meiner Haustür klingelt, na, wenn der Max zu Hause ist, auf dem Sofa sitzt, ein schönes, kühles Bier nach einem langen Arbeitstag und jetzt klingelt es an der Tür, Max. Jetzt hast du 2 Möglichkeiten.
Sitzen bleiben
oder aufstehen. Na? Also man kann sich entscheiden, bleibe ich sitzen oder stehe ich auf. Und natürlich, der Mensch kann nicht aus sich zu Gott kommen, aber in dem Moment, wo Gottes Ruf in mein Leben hinein ertönt, da kann ich eine Entscheidung treffen. Gott sagt dem Volk Israel, oder? Ich habe euch so oft sammeln wollen, aber ihr habt nicht gewollt. Der Mensch wird durch Gott in die Lage versetzt, eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt kommt der Punkt, wie reagiere ich darauf? Ja? Wer fliegt und sich mal ein bisschen mit Fliegen beschäftigt hat, der weiß, gell? Da gibt es eine Geschwindigkeit V1. Was hat es mit der auf sich? Was hat es beim Start eines Flugzeuges mit V1 auf sich? Die wird immer vorm Start berechnet vom Piloten. Und wenn die erreicht wird, dann sagt es sind ja immer zwei im Cockpit, oder? Und der Pilot, der nicht fliegt, der sagt dann dem anderen immer an, dass V1 erreicht ist. Warum? Ab V1 gibt es kein Zurück mehr. V1 ist die Geschwindigkeit, die, wenn erreicht ist, der Rest der Startbahn zu kurz ist, um das Flugzeug abzubremsen. Das heißt, ab V1, egal was passiert, ich muss hoch. Na? Es gibt kein Zurück mehr. Also wie ein Point of No Return. Ich muss zumindest starten. Ab V1. Und im Leben eines Menschen gibt es lehrt die Bibel genau das Gleiche. Es gibt diesen Punkt V1. Ein Point of No Return. Wann der eintritt bei den Menschen? Rebecca, wissen wir das? Nein. Wir wissen es nicht, oder? Unsere Aufgabe ist, das Evangelium zu predigen. Gott ist es, der die Herzen kennt, oder? Aber Gott hat ganz klar gesagt, oder? Solches tut er bei einem Menschen. Buch Hiob heißt es mal so schön, 2 bis 3 Mal. Warum 2 bis 3 Mal? 2 ist in der Bibel, spricht entweder von der kleinsten Gemeinschaft, oder? Ab 2 ist man eine Gemeinschaft, 1 bin ich allein. Ziemlich allein. Ne? Ab 2 ist Gemeinschaft oder aber
Trennung.
2 Wege, oder? Schaut euch mal den Schöpfungsbericht an und beobachtet mal die Zahl 2. Bis zum zweiten Tag. Ja, geht zum Trennung. Das heißt, ich habe diese Möglichkeit, mich zu entscheiden. Für den einen Weg oder den anderen. Warum 2 bis 3 Mal? Was meint ihr mit 3 Mal?
Vollkommen.
Jawohl. Oder? Heilig, heilig, heilig ist der Herr, oder? Das heißt, er ist vollkommen heilig, oder? Die 3 hat immer was mit der Ganzheit, mit der Vollkommenheit zu tun oder mit der Offenbarung Gottes. Das heißt, Gott offenbart sich jedem Menschen in der Art, dass er eine Entscheidung treffen kann. Wie Gott das tut und wie das bei jedem Einzelnen ausschaut, müssen wir Gott überlassen, oder? Aber er geht dem Menschen nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hinterher. Das ist auch interessant. Denken wir nur mal beispielsweise, als er über Kapernaum und Korazin und die Städte Gericht hält, oder? Und das Gericht ankündigt, da sagt er, wenn in Tyros und Sidon und so weiter die Wunder geschehen wären, die in dir geschehen sind, dann hätten sie Buße getan. Dann habe ich mich gefragt, Herr Jesus, warum hast du dann da nicht diese Wunder getan? Doch, die hätten Buße getan.
Ach so, okay, ja, aber bei den anderen
nicht. Ja. Diese Wunder tut er alle in Kapernaum und Bethsaida und so weiter. Aber warum tut er sie nicht in Tyrus und Sidon? Die hätten Buße getan. Er sagt es selber, wenn diese Wunder dort geschehen wären, die hätten Buße getan. Was zeigt uns Jesus damit?
Vielleicht war er schon dort oder hat sich schon 3 Mal
gezeigt. Jawohl, sehr gut. Das, was er gezeigt hat, war genug, um eine Entscheidung zu treffen. Es war genug. Gott ist in allem, was er tut, immer noch
konsequent.
Und?
Gerecht.
Er ist konsequent, er ist souverän und vor allem er ist gerecht. Das dürfen wir uns nie nehmen lassen. Der Teufel will uns immer wieder einreden, auch über diese Frage nach dem Leid, dass Gott ungerecht sein könnte. Gott ist nie ungerecht. In allem, was er tut, bleibt er ganz gerecht. Das darf ich immer wissen. Das heißt, wenn Gott in Tyrus und Sidon nicht diese Wunder getan hat, dann war das immer noch gerecht. Das, was er getan hat, war ausreichend, dass sie eine faire Chance haben, umzukehren. Aber wenn ich diesen Ruf Gottes immer und immer wieder übergehe, dann kommt irgendwann der Punkt, wo Gott ein Herz beginnt, hart zu machen. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 5, dass es Gottes Güte ist, die uns zur Buße leitet. Das heißt, wenn Gottes Güte mich nicht mehr zieht, dann werde ich was nicht mehr finden. Dann gibt es keine Buße mehr. Das ist ein dramatischer Punkt. Und dann bleibt ein Mensch. Ne? Dann ist ein Mensch, der hat ja alles begriffen gehabt, der hat genug gehört, um eine klare Entscheidung zu treffen. Wie wird dieser Mensch in Zukunft auf Gott reagieren? Negativ? Das ist noch eine nette Umschreibung. Ne? Überleg mal, wenn du etwas hast, wo du weißt, du hättest es anders machen müssen, aber du wolltest es nicht. Und jetzt steht das wieder vor dir und du kannst es nicht mehr rückgängig machen, dann bist du innerlich. Was wird man dann?
Das
ist bockig und läuft davon. Ne? Genau, richtig. Und davonlaufen kann ich vor Gott nicht, also bekämpfe ich ihn. Das ist der Punkt, oder? Paulus schreibt im Hebräerbrief das ganz klar und sagt, und sagt, dass die zu Widersachern werden in Hebräer 10. Und denken wir an den Johannes, im Johannesbrief, oder? Da schreibt er davon, dass solche sind viele von uns gewesen, oder geht es um die Gemeinde, die Versammlung verlassen haben, oder? Und da sagt er, die haben nie wirklich zu uns gehört. Das heißt, was hatten die nicht? Ab wann gehören wir zusammen? Wenn ich den Heiligen Geist bekomme. Das heißt, die hatten was nie bekommen? Den Heiligen Geist. Die waren nie wiedergeboren. Die waren dabei, ich kann dabei sein, ich kann in eine Gemeinde gehen, kann fröhlich mitsingen, kann ein paar Geldscheine der Gemeinde jeden Sonntag spenden, damit das Gewissen beruhigt ist. Na, kann versuchen, als Christ zu leben und bin doch nie wiedergeboren. Gell? Und wenn die Gemeinde verlassen, die wissen, um was es gegangen ist, dann sagt er, die sind zu was geworden? Was sagt der Johannes im Johannesbrief? Sind ausgegangen von uns und sind zu? Jawohl, zu Antichristussen geworden. Also zu Gegnern dieser Sache. Die können doch nicht mehr neutral zuhören. Verstehen wir? Sondern das sind die, die dann gegen Jesus ins Feld ziehen. Gottes Güte ist es, die mich zur Buße leitet. Jetzt gibt es manchen Christ, der kommt, der hat eine Sünde getan und dann kommt auf einmal der Gedanke, das kann dir Gott nie mehr vergeben. Und er tät so gerne was? Was hätte er so gerne? Der hätte so gern Buße. Der hätte so gern Buße, der hätte so gern Vergebung. Und dann kommt dieser Gedanke, das kann dir Gott niemals mehr vergeben. Ist das Realität? Ist das wirklich so?
Das stimmt nicht.
Wieso nicht?
Weil Gott vergeben kann.
Gott kann alles vergeben. Und wenn ich den Wunsch in mir zur Buße trage, was hat Paulus gesagt? Römerbrief. Es ist Gottes Güte, die mich zur Buße leitet. Wenn der Wunsch nach der Buße schon da ist, woher kommt denn dieser Wunsch?
Von Gott.
Dann ist Vergebung da. Verstehen wir? Das dürfen wir uns nie einreden lassen. Ja, der Teufel macht das gern, oder? Der hält auch den Christen dann vielleicht mal vor, vielleicht auch über Dinge, die schwer waren, oder? Wo man sich schwer versündigt hat. Das kann dir Gott nicht mehr vergeben. Und es kann ein Mensch kaputt machen. Der Herr Jesus hat versprochen, wenn eure Sünden rot sind wie Blut, sollen sie doch weißer werden wie Schnee. Das ist herrlich. Darauf dürfen wir bauen. Na, aber jetzt erleben wir hier also den Herodes, na, und der in seiner Wut, in seinem Hass gegen Jesus, na, ins Feld zieht. Und in diesem Zorn, was tut? Was tut er jetzt in seinem Zorn? Ja, er gibt den Mord in Auftrag. Und was für einen grausamen, furchtbaren Mord, oder? Die ganzen Kinder in Bethlehem unter 2 Jahren lässt er morden. Hatten wir ja auch schon mal in der Geschichte, na, in der Bibel, oder? Wo hatten wir was fast Identisches? Bei Mose, gell? Denken wir mal dran, oder? Auch damals ging es darum, wie kommt der Herodes da drauf? Wer ist denn das dahinter? Danke, Olga. Ja? Also, das ist dämonischen Ursprungs, oder? Was ist denn der Teufel? Johannes 8, Vers 44. Jawohl, da steht, er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Der Teufel hat doch nur ein Ziel. Kaputt machen, vernichten, jawohl. Oder? Das ist das Ziel des Teufels. Und das erleben wir dann in so einem Moment, oder? Wie dieser ganze Zornausbruch des Herodes, oder? Dazu führt, dass zig Kinder einfach hingemetzelt, hingemordet werden. Und das Ziel des Teufels ist eigentlich, wen will er vernichten? Den Messias, Jesus. Schafft er's? Nein. Weiß er, dass er es nicht schafft? Eigentlich weiß er, dass er es nicht schafft. Wie ein letztes Aufbäumen. Das ist genau dieselbe irrsinnige Wut, die sich in einem Herodes dann widerspiegelt oder in einem Pharao oder in einem Sam, oder? Und wir lernen aber noch was ganz Interessantes. Der Herodes ist getrieben von seinem Zorn. Und das ist was ganz Wichtiges, auch für uns als Christen. Im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 21, steht was ganz Interessantes über den Zorn. Dafür mal aufschlagen. Jakobus 1, Vers 21. Gern mal jemand vorlesen, Jakobus 1, Vers 21.
Darum liegt ab
alle. Vers 20, Entschuldigung.
Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott gerecht ist.
Super. Nochmal bitte.
Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist.
Jawohl. Denn des Menschen oder eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das heißt, da, wo ich mich vom Zorn hinreißen lasse zu handeln, was wird nie dabei rauskommen? Was Gutes, oder? Da wird nie rauskommen, was vor Gott gut ist. Niemals. Jetzt gibt es Menschen, die haben dann so einen Zornausbruch und da sagen sie, das war ein heiliger Zorn. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, ja. Habt ihr schon ein paar Mal gehört, ne? Das ist herrlich. Na, da denke ich mir immer, Leute, habt ihr Jakobusbrief noch nie gelesen, ne? Warum gibt es das bei einem Menschen in dem Sinne nicht? Weil wir kein Gott sind, ne? Das heißt, unser Problem ist, oder? Wir haben eine ganz andere Aufgabe mit dem Zorn, oder? Der Psalmschreiber und der Paulus zitiert dann im Epheserbrief, den 4. Psalm. Da sagt er ganz klar, zürnet ihr so, sündiget nicht. Das ist nämlich unser Problem. Wenn der Zorn in mir aufwallt, dann lasse ich mich hinreißen, Dinge zu tun, die
dann bereue,
die vor Gott nicht in Ordnung sind. Ja? Und das ist das, was wir lernen müssen als Menschen. Nicht unseren Zorn dann unter dem Deckmantel des heiligen Zorns freien Lauf zu lassen, ne? Sondern eben unseren Zorn im Zaum zu halten. Das Menschenzorn tut nicht Gottes Gerechtigkeit. Und das erlebe ich hier beim Herodes, oder? Da ist ein Mensch, der ist zornig, richtig zornig. Und die Konsequenzen sind furchtbar.
Ich bin auch mal zornig.
Ja.
Aber über zum Beispiel das Fernsehen, wenn sie da darstellen, wie Maria Magdalena Evangelium, das war die Frau von Jesus. Und dann bin ich richtig zornig. Oder wenn meine Mama wieder ankommt und sagt, ach, Jesus war doch verheiratet, haben sie letztens im Fernsehen gebracht. Das macht mich
so zornig. Sowas macht mich auch zornig, ganz genau, richtig. Und jetzt ist es... Nein, das ist auch richtig, dass uns das nicht gefällt. Und jetzt ist wichtig, dass wir uns in diesem Zorn nicht wegreißen lassen. Genau. Na, dass uns das zornig macht, das ist normal. Und der Paulus sagt ja noch nicht, zürnt ihr so, ist es Sünde, sondern zürnt ihr so, sündiget nicht. Dass der Zorn mal hochkommt, es gibt Dinge, da sind wir mit Recht zornig drauf. Oder? Die Frage ist nur, was tue ich dann? Übernimmt der Zorn jetzt die Kontrolle, dann kommt im Normalfall Sünde raus. Na? Das heißt, dass ich dann lerne, mich trotzdem im Griff zu haben, auch in meinen Reaktionen.
Das meint auch mit Kindern.
Auch mit Kindern, jawohl.
Arbeitskollegen.
Auch mit Partner, Arbeitskollegen, mit allen. Ne?
Ja. Genau. Das habe ich in Italien heute mal, weil ich auch zornig und da habe ich morgen gesagt, wir kaufen da nie wieder ein Dinner.
Das war genau meine Reaktion auch. Genau, vielleicht sollten wir gerade erst recht hingehen und sollten immer ein neues Testament auf Türkisch mitnehmen und es da lassen. Na? Müssen wir uns nur abwechseln, dass er sich nicht mehr erinnert, dass im Döner das nächste Mal was drin ist. Na? Also. Aber mir ging es genauso. Im ersten Moment ist man einfach zornig. Gell? Und ich glaube, dann ist genau das nämlich der Punkt. Jetzt dürfen wir uns nicht vom Zorn überwältigen lassen, sondern Gottes Geist soll uns weiterhin leiten. Und jetzt passiert was Interessantes. Der Clemens hat recht gehabt übrigens. Wir werden nicht fertig mit dem, aber das macht nichts, Clemens, verzeiht mir das. Aber jetzt passiert was Interessantes. Jetzt haben wir diese Situation mit dem Zorn. Und der Herodes lässt die Kinder in Bethlehem vernichten. Da kann man gar nicht anders ausdrücken, das sind wirklich in der Hinschlacht und vernichten. Und an der Stelle schreibt jetzt der Matthäus ein interessantes Wort, oder? Auch dieses furchtbare Handeln des Herodes baut Gott in seinen Plan ein. Und jetzt nimmt er eine interessante Stelle her. Was zitiert er hier? Vers 18. Kann mal jemand lesen?
Eine Stimme ist in Rama gehört worden. Viele jammern, weinen und klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind.
Super. Das heißt, er zitiert eine Stelle aus dem Alten Testament und die zitiert er nicht ohne Grund. Bei Gott hat ja alles immer einen Grund. Jedes Wort in der Bibel hat einen Grund, oder? Und wir dürfen uns immer wieder fragen, Herr Jesus, warum? Und wir dürfen uns auch bei dem Zitat fragen, warum ausgerechnet dieses Zitat? So ganz scheint es ja im ersten Moment nicht zu passen, oder? Da ist die Rede von welchem Ort?
Rama.
Rama. Ja? So, Rama ist nördlich von Jerusalem. Bethlehem ist südlich von Jerusalem. Und zum ersten Moment denkt man sich, naja, lieber Matthäus, jetzt fliegst du da schon so ein bisschen was zusammen. Ne? Aber es passt doch, weil erstens steht hier ja erst was ganz anderes. Da steht ja, und das ist das, was man oft überliest, wo fand der Kindermord statt?
Also hier steht, dass es gehört worden ist, oder? Eine Stimme ist im Rama gehört worden.
Richtig. Sicher, sehr gut. Also eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel wehklagen. Das heißt, man hört es bis dahin. Das ist das eine. Das zweite ist, schaut nochmal nach oben in den Vers 17 hinein. Wo findet der Kindermord statt?
In Bethlehem.
Ganzen Grenzgebiet. Hat jemand noch eine andere Übersetzung? Jawohl. Steht da noch was dabei, bei ganzen Gebiet, Olga, bei dir? Steht einfach nur in dem ganzen Gebiet?
In seinem
ganzen Gebiet. Wer ist denn seinem? Für Herodes. Ja, wenn das nur auf Bethlehem bezogen wäre, dann hätte Gott, der Vater, den Josef mit Jesus und Maria nicht unbedingt nach Ägypten schicken müssen. Der Kindermord war viel größer, als wir es vielleicht oft angenommen haben. Da steht in seinem ganzen Gebiet. Das ist eine furchtbare Sache. Na, Bethlehem und eine große Umgebung außenrum auch noch. Na? Das heißt, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Na? Das heißt, jetzt haben wir zwei Dinge. Die Olga hat sehr gut beobachtet, da steht, da ist eine Stimme gehört worden in Rama. Nicht, dass es in Rama geschehen ist. Und wir haben gesehen, es ist in seinem ganzen Gebiet. Das heißt, die Fläche, die betroffen war, war viel größer wie nur Bethlehem. Jetzt kommen wir trotzdem wieder zurück. Und man steht an dem Punkt und fragt sich, warum dieses Zitat? Na, dieses Zitat steht in Jeremia 31. Und dort in dem Versen, im Vers 16, meine ich, ist es, Vers 15, na, Jeremia 31, Vers 15, schlagen wir gleich noch auf zum Abschluss. Das Interessante ist Folgendes. Dieses Zitat bezeichnet die Situation, da wird Israel in die Verbannung geführt. Und auf dem Weg von Jerusalem, nachdem Jerusalem erobert wurde von den Babyloniern, kommen sie natürlich durch Rama. Und dann findet ein großes Wehklagen statt, oder? Sie müssen jetzt Jerusalem und die Heimat endgültig verlassen. Das ist das Zitat, gell? Und dann bezieht er sich hier in diesem Zitat auf die Rahel. Warum die Rahel? Wer war denn Rahel? Wer war Rahel? Jawohl, Lea und Rahel, die Frau vom Jakob, oder? Das war eine. Wie viele Frauen hatte der Jakob? Hat er nur zwei? Vier. Oder? Jawohl, Silpa und Bilha, das waren die zwei Mägde, und die Lea und die Rahel, oder? Und jetzt erinnern wir uns nochmal, was war das Problem bei der Rahel? Die war kinderlos. Und die war ganz lange kinderlos. Und dann kam endlich der Sohn, und das war der Josef, gell? Und dann bekam sie später nochmal einen Sohn, das war der Benjamin. Und was passierte bei der Geburt von Benjamin? Und zwar wo? Auf dem Weg, wo? Wo starb Rahel? Nein, nicht Rama. Die starb auf dem Weg bei, ich schreibe es mal hin, Ephrata. Und was ist denn Ephrata im Alten Testament? Danke. Ephrata ist das gleiche wie Bethlehem, oder? Und jetzt wird das Ding schon runder, oder? Da habe ich also jetzt die Rahel, die ein Kind bekommt, die sich so ein Kind gewünscht hat, und da ist die Freude so groß. Na, und jetzt gehen wir mal an die erste Stelle, Jeremia, und jetzt werden diese Kinder aus ihrem Land weggeführt. Die Rahel verliert sozusagen ihre Kinder. Das kann man sich vorstellen, die wird wieder kinderlos. Wie furchtbar muss dieses Leid sein. Ne? Und das ist jetzt im Übertragen, sind wir wieder bei einer Analogie. Das war keine direkte Prophetie auf Jesus. Ne? Aber das ist eine Analogie, die da in Erfüllung geht. Ne? Jetzt sehe ich wieder die Rahel. Wieder genau dieses Gebiet rund um Bethlehem. Da, wo die Rahel auch begraben ist. Gell? Die bildhaft steht für all die Mütter in dieser Gegend. Und die verlieren ihre Söhne. Was ist das für ein Leid gewesen? Aber jetzt passiert etwas Herrliches. Jetzt schlagen wir mal die Jeremia-Stelle nur auf zum Abschluss. Gott wäre nicht Gott, wenn es damit enden würde. Na? Jeremia 31, und jetzt dürfen wir mal diese Verse im Kontext lesen. Ab Vers 13. Da ist jetzt also diese Situation, aus der der Matthäus dann diese Stelle zitiert und die diese Not der Israeliten schildert, die in die Verbannung geführt werden, und die er als Beispiel hernimmt für das, was dann ungefähr 600 Jahre später hier passieren wird, nämlich diesen Kindermord in Bethlehem. Aber er fügt dieser Stelle noch etwas an. Verse 13 bis 15, darf gerne mal jemand lesen.
Was dann werden die Jungfrauen fröhlich beim Reiten sein, die junge Mannschaft und die Alten miteinander. Denn ich will ihr Trauern in Freude verwandeln und sie trösten und sie erfreuen nach ihrer Betrübnis. Und ich will den Priester herz voller Freude machen und mein Volk soll meiner Gaben die Fülle haben, spricht der Herr. So spricht der Herr, man hört Klaggeschrei und bitteres Weinen in Rama. Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, denn es ist aus mit ihnen.
Das ist genau das, oder? Das passt, das ist dann genau das, was dann 600 Jahre später nochmal passiert. Die ganzen Kinder in der Gegend werden getötet, die ganzen Jungs, oder? Das ist ein bitteres Leid. Da will man sich gar nicht mehr trösten lassen. Das ist was Furchtbares. Aber was verspricht Gott 600 Jahre vorher schon an dieser Stelle? Was wird geschehen? Was steht hier? Was wird er machen?
Ich werde ihre Trauer in Freude verwandeln.
Ich werde ihre Trauer in Freude verwandeln, ich werde sie trösten. Man kann übersetzen, ganz wörtlich heißt es, ich will sie erfreuen aus ihrem Kummer heraus. Das heißt, was hat Gott in all dieses Leid hinein schon gegeben?
Die Hoffnung.
Aber
auf der anderen Seite muss ich mich jetzt schon mal fragen, so kinderlos zu sein oder ein Kind zu verlieren, das ist schon wahnsinnig heftig.
Das ist brutal.
Ja, und da gehe ich jetzt wirklich nach dem Sinn. Also jawohl. In diesem Fall. Also bei mir, das war schon klar, Egoist und sonst was, aber jetzt warum hier?
Ja. Man muss sich nach dem Sinn fragen, du hast vollkommen recht. Ich kann jetzt natürlich aufgrund der Länge des Abends das nicht mehr im Detail ausführen. Was lehrt uns die Bibel darüber? Warum geschieht so etwas? Was ist das Problem in dieser Welt? Das ist die Sünde. Oder? Diese Welt ist eine gefallene Welt. Und wer ist der Gott dieser Welt? Nach 2. Korinther 4, Vers 4. Das ist der Teufel. Oder? Und dann schreibt der Johannes im Johannesbrief, im 1. Johannesbrief, im Kapitel 5, die ganze Welt liegt im Argen oder im Bösen. Ja? Diese Welt, ich habe letzte Woche in der Jugend einen Abend über Okkultismus und Esoterik gemacht, oder? Das war auf der Wunschliste der Jugendlichen gestanden. Und da habe ich ihnen das auch nochmal gezeigt anhand von verschiedenen Bibelstellen. Diese Welt ist Feindesgebiet. Das ist ein grausamer König, der Satan. Und Gott hat nicht versprochen, dass er in dieser Welt das alles wegnimmt. Wofür hat er es versprochen? Wo wird all dieses Leid ein Ende haben und so etwas nie mehr passieren? In der neuen Erde, in der neuen Schöpfung, oder? Warum geschieht es in dieser Welt? Hat Gott es sich ausgesucht? Nein. Das ist eine Folge der Welt, die in Sünde gefallen ist. Das ist eine Folge dessen, dass der Satan der Gott dieser Welt ist, oder? Und der hat nur ein Ziel. Vernichten, vernichten, vernichten. Oder? Das Schöne ist, was verspricht Gott jetzt hinein, in diese furchtbare Situation hinein? Was verspricht Gott? Was wird er geben?
Freude.
Er wird Freude schenken. Ich werde sie trösten aus ihrem Kummer heraus, oder? Im Psalm 30 heißt es mal, dass am Abend ist Weinen und am Morgen ist ja, Freude. Das ist das, was nur Gott schenken kann, oder? Verstehen wir, das ist doch ein herrlicher Ausblick. Ja, Matthäus zitiert nicht ohne Grund genau diese Stelle. Ja, diese Stelle schattet in einer Analogie genau diese Not vor, oder? Die war gegeben, beschreibt dieses Leid, das über das Volk Israel hereinbricht. Ne? Und im Bild wird beschrieben, wie die Rahel um ihre Kinder weint, es ist aus mit ihnen. Ne? Die Kinder, die sie so sehr, die hat so lange gewartet, bis endlich ein Kind. Und jetzt werden die alle in die Verbannung geführt. Und 600 Jahre später geht es noch viel schlimmer in Erfüllung, wenn die Leute, die in genau diesem Gebiet, wo die Rahel ja beerdigt ist, Leben ihre Kinder auf so grausame Weise verlieren müssen. Aber das ist doch herrlich, dass Gott genau an dieser Stelle schon versprochen hat, diesen Ausblick, den er gibt, oder? Dass er einen Trost und eine Freude schenken wird, dass er trösten wird aus dem Kummer heraus. Die Rahel will sich, heißt sie, nicht mehr trösten lassen. Und das gibt es, wenn ein Mensch in bitteres Leid kommt, dann kann man in eine Situation kommen, da will ich mich gar nicht mehr trösten lassen. Ich denke jetzt gerade auch an den Arbeitskollegen, von dem wir vorhin geredet haben. Gell? Aber das Schöne ist, wir haben einen Gott, der ist größer. Und er kann aus dem Kummer heraus trösten. Das gilt für unser Leben. Wie tut das denn bei uns? Wo finde ich denn Trost in all diesem Leid, das wir vielleicht erleben?
In seinem Wort.
Da finde ich so viele wunderbare Verheißungen, die er mir dann vor Augen malt, oder? Und die mich wieder ermutigen dürfen, die mich trösten dürfen und die mir den Blick wieder auf Jesus richten und die den Blick vor allem auf die Ewigkeit richten. Der Khalid hat mir heute noch geschrieben, mit Blick auf das alles, was ihm passiert ist, hat er gesagt, hat er genau das geschrieben, dass er sich schon freut, wenn er einmal bei Jesus ist, weil sich das alles gelohnt hat. Na, das war wirklich schön. Ich habe mich gefreut, dass er den Blick hat in all dieser Not. Dass er weiß, dass er Jesus lässt es nicht unbeantwortet. Das ist herrlich, oder? Und dann darf ich genau denselben Blick kriegen, mitten im Leid. Und wir dürfen Gott danken, dass er dazu fähig ist, auch im Leid, auch im schwersten Leid, wieder einen Trost zu schenken, eine Hoffnung zu geben. Eine Hoffnung, die wirklich trägt und die wirklich hält. Es ist herrlich, dass die Stelle genau damit verknüpft ist. Wenn wir weiterlesen würden, geht es genauso weiter im Vers 16. Oder so spricht der Herr, halte deine Stimme zurück vom Weinen, deine Augen von den Tränen, denn es gibt Lohn für deine Arbeit, spricht der Herr. Das heißt, Gott richtet unseren Blick weg vom Leid auf ihn und seine Verheißungen. Und das dürfen wir lernen. Und dann dürfen wir anderen, wenn wir diesen Trost erfahren haben, oder sagt Paulus dann später, womit ich selbst getröstet worden bin, kann ich jetzt andere trösten. Dann können wir anderen Menschen um uns herum in ihrer Not helfen, mit Gottes Hilfe genau das zu sehen und den Blick auf Jesus zu richten und Trost zu erfahren. Mitten im Leid. Mit dem Blick wollen wir enden für heute. Und Gott noch danken, dass auch über dieses Furchtbare hinaus, was da geschieht, er einen Trost und eine Hoffnung geben kann, die größer ist. Und dass er selbst dieses Furchtbare gebraucht, und was Gutes am Ende draus macht. Ja? Auch wenn wir es nicht sehen und nicht verstehen. Wir dürfen es einfach glauben. Wollen wir noch beten zum Abschluss? Herr Jesus, ich danke dir jetzt für dein Wort. Und ich danke dir, dass wir über allem sehen durften, wie du dein Wort erfüllst und dass du ans Ziel kommst. Und wir danken dir für den Trost, den du uns gibst, auch in den dunklen Stunden. Und errichte du unseren Blick immer wieder auf dich, Herr Jesus. Danke, Herr, für all die herrlichen Verheißungen und für das herrliche Ziel, das du für uns bereitet hast. Und danke, dass wir dich haben dürfen, Herr Jesus. Amen.